liebe Romantiker, es ist 9 Uhr und ein paar zerquetschte und nicht ganz 9:30 in Deutschland. Und ihr hört einen Podcast, der euch präsentiert wird von Chio und natürlich von meiner Wenigkeit und dem Mann, der 5 Meter links neben mir und 5 Meter über mir sitzt, Björn Werner, ehemals Producer, jetzt Kabelfailer. Herr Werner.
Es war ein Scherz, Patrick.
Ja, super Scherz.
Du hast kurz geguckt.
Nach deinem Fail hast du nichts zu scherzen.
Ich habe mein Kabel.
Wir haben einige böse Kommentare bekommen.
Ja, okay.
Wir geben nicht mehr so Gas wie früher.
Ja, wir sind so eine
Ebene. Dreht sich alles nur noch.
Es geht nur noch um das eine. Was soll man machen? Also, ich habe mein Kabel gecheckt. Ich habe das Loch gefunden hier hinten und
super.
Das Kabel steckt drinne. Ich habe Ausschlag, ich habe so auch die Kopfhörer vom Aufnahmegerät.
Du hast Ausschlag?
Ja, ja.
Gut, hat, wenigstens stehst du dazu.
Muss man ja auch mal ehrlich sagen. Und ich glaube, alles läuft. Man kann nie was versprechen bis zum Ende der Folge. Also ich bin guter Dinge. Patrick, es war Halloween gestern und der Game Day war auch so ein bisschen
war
scary.
War auch Halloween.
Weil die Tipps, die ich hatte, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, konnte ich alle wegschmeißen. Also es war ja unglaublich. Es war der Tag der Backup-Quarterbacks gefühlt. Mehrere Backup-Quarterbacks schaffen es, ihr Team zum Sieg zu führen, was die Starting-Quarterbacks nicht geschafft haben. Ein paar Situationen. Dann lass uns mal ganz gut, wir haben gestern Abend im zweiten Slot das Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints kommentiert auf ProSiebenMax. Lass mal das nochmal ganz kurz abarbeiten, weil da sind wir noch so gefühlt frisch, kommen wir ja gerade erst raus und kurz schlafen gegangen. Jetzt sitzen wir schon wieder hier und machen diese Hangover. Dann lass doch nochmal ganz kurz für die Leute, die vielleicht nicht uns zugeguckt haben auf ProSiebenMax, sondern woanders, Game Pass, was haben wir noch, The Zone oder
die es vielleicht gar nicht geguckt haben. Genau. Die vielleicht verpasst haben, dass die New Orleans Saints ohne Drew Brees ist in Retirement, Jameis ohne Jameis Winston, der stark angefangen hat. Also mit dem Backup-Quarterback Trevor Siemian haben sie tatsächlich die Tampa Bay Buccaneers 36-27 geschlagen. Und ich sage euch, Leute, es war eine geile Schlacht. Defensiv, was die Saints da abgeliefert haben, war großes Kino. Und für die es nicht gesehen haben, Jameis Winston verletzt wahrscheinlich das Kreuzband, aber es gibt schon wieder erste Bilder aus der Kabine auf Krücken,
wie er tanzt, ja.
Wo er hardcore abdanced. Aber das sieht aus als, es ist eine schwere Knieverletzung, wahrscheinlich Kreuzband ist raus. Aber was haben die Saints Defense Coach Allen bitte mit Tom Brady und seiner Offense gemacht?
Also es war starke Defense von den Saints, die Turnover kreiert haben und auf der anderen Seite die Buccaneers, die einfach viel zu viele Flaggen hatten. Und das war am Ende der Grund, warum die Saints gewinnen, aber Tom Brady, wenn du die Statistik anguckst, 28 von 40 Bällen angekommen, 375 Yards, 4 Touchdowns, 2 Interceptions. Das sieht ja verdammt gut aus wieder. Aber diese Flaggen und diese crucial Turnover, das war mal ein Sack-Fumble und dann 2 Interceptions. Diese 2 Interceptions waren halt echt tödlich für die Buccaneers. Einmal zum Schluss natürlich, aber da haben die schon mit 9 Punkten geführt, wo sie die Game-Winning-Interception gehabt haben. Also das hätten sie, glaube ich, auch noch nicht mehr geschafft mit einem Onside-Kick und sowas. Aber man muss einfach sagen, Respekt, beide Seiten haben ihr Bestes probiert. Buccaneers hatte ich selber limitiert mit diesen Sachen und diesen Fehlern. Und die
11 Strafen.
Ja, und die Saints haben einfach Vollgas gegeben und Sean Payton bis zum letzten Drive hat ein unglaublich gutes Playcalling gehabt für Trevor Siemian, wo er da reingekommen ist. Und auch Respekt an Trevor Siemian, der Backup-Quarterback, der einfach keine Fehler gemacht hat, Vollgas gegeben hat. Also es war so richtig geiler Teamsieg. Und das gegen so einen starken Gegner. Respekt. Also die Saints können echt zu Recht feiern in der Umkleidekabine, weil das sah aus wie ein Club da drin. Verdammt, die machen diese Division jetzt nochmal ein bisschen spannender, was geil ist. Ich bin ja immer ein Fan von, dass nicht Teams komplett immer irgendwo durch eine Liga rasen. So, also ich finde das schön, dass Tampa Bay auch jetzt nochmal verliert und auch, vielleicht verlieren sie ja noch ein paar Mal. Aber die Saints sind 5-2, Tampa Bay Buccaneers 6-2 und die Saints, wie gesagt, Saints Defense haben es geschafft, den Pass Rush zu machen.
Und pass auf, hier hat mir einer geschrieben, Andy.Possi, wieso kann der Super Bowl Champion nicht so gut mit dem Pass Rush umgehen?
Es ist immer...
Ja, Andy, es...
Es,
obwohl, komm, die können, du bist also der Pass
Rush. Normalerweise können sie das sehr gut, aber wir vergessen immer, auch wenn du Stärken hast, deine Stärke ist auch mal ab und zu im Spielen, das konstant jede Woche abzuliefern. Also jede Woche, die Spielsituationen sind so unterschiedlich jede Woche, dass auch ab und zu mal da einfach kommt, dass die Buccaneers dann sozusagen in der Position sind, okay, wir sind im dritten und lang und wir müssen passen. Da weiß natürlich eine Saints Defense, okay, jetzt können wir den Pass Rush rausholen. Und die hatten wieder 3 Quarterback-Sacks. Am Anfang des Spiels habe ich gesagt, die einzige Niederlage, wo sie... was sie hatten, die Tampa Bay Buccaneers, war gegen die Rams, wo sie auch 3 Quarterback-Sacks hatten und die, in der restlichen Saison vor diesem Spiel hatten sie nur 9. Also die sind eigentlich verdammt gut in dieser Kategorie.
Die sind, das ist schon eine verdammt
gute Offensive Line. Aber das meine ich, wenn du eine Chance haben möchtest, musst du Tom, also das ist schon schwer, aber genau was die Saints Defense gestern gezeigt hat, Tom Brady unter Druck setzen, Tom Brady zu, und man muss auch sagen, die Defensive Backs, wie hart sie Football, also wie gut sie Football gespielt haben, wie physisch, wie sie an diesen Receivern geklebt haben, wie Mike Evans, Godwin. Godwin ist auch abgegangen, ja.
Alles hatte war 140, contested.
Aber er musste schon alles dafür tun, diese Catches meistens zu machen. Guter Gameplan, hart gespielt auf jeder Position, verdienter Sieg für die Saints.
So, die Frage ist jetzt, die natürlich auch der ein oder andere gefragt hat, was ist denn jetzt mit Cam Newton? Kommt vielleicht Cam zu den Saints?
Das ist gerade irgendwie die Frage für jedes Team, was den Starting Quarterback verliert. Ich glaube nicht. Ich glaube, Travis Simeon hat gestern gezeigt, dass er da. Also ich glaube, sie brauchen irgendjemanden, ne? Weil sie brauchen keinen, weil sie haben Taysom Hill, der zurückkommt von der Gehirnerschütterung.
Und sie haben Ian Book noch, bitte nicht vergessen, den sie sehr mögen. Insofern, es war ein geiles Spiel. Es ist verrückt. Wer hätte das gedacht? Wir offensichtlich nicht, außer, ich glaube, außer Kasimi Dybala haben wir alle auf die Bucks getippt.
Ey, das ist unfassbar. Also ich hätte das wirklich, war geil, es war geil. Es hat Spaß gemacht, zuzugucken. Aber lass doch mal genau da weitermachen. Lass mal diese ganzen Backups einmal mal kurz abarbeiten. Die ganzen Spiele, wo die Backup-Quarterbacks einfach reinkamen.
Dallas Cowboys.
Okay, ich wäre jetzt eigentlich schon zu den Jets gegangen, aber wir können auch Cowboys machen erst. Dann lass die Dallas Cowboys machen.
Die Dallas Cowboys gewinnen mit Cooper Rush, weil Dak Prescott's Wade noch nicht hält. Und krass.
Das war eine Game-Time-Decision. Primetime-Football, Sunday-Night-Football gegen Kirk Cousins und die Vikings, die jetzt nicht schlecht sind. Und du wirst kurz vor Spiel wirst du aktiviert und sagst, du bist der Starting Quarterback?
Und pass mal auf, und dann heißt du Cooper Rush und wirfst den Game-Winning-Touchdown zu Amari Cooper. Cooper zu Cooper.
Ja, vor allem das Spiel, wir hatten darüber diskutiert und in unserem Quickie am Freitag und eigentlich ausführlich in unserer Folge, die wir aufgenommen haben, die ich verkackt hatte, dass wenn Dak Prescott spielt, tippen wir auf die Dak Prescott, also auf die Cowboys. Wenn er nicht spielt, hätte ich eigentlich sehen müssen, dass die Vikings da rauskommen mit einem Sieg. Und das haben die nicht geschafft. Also die Vikings schon wieder. Und Kirk ist nicht immer Kirk Cousins schuld. Aber man sieht immer die Statistik, man sieht, wie viel Druck ein Quarterback bekommt. Kirk Cousins konnte in Anführungsstrichen wieder nicht im Primetime abliefern für sein Team.
Ich sag mal so, diese Defense um Dan Quinn, und das hat ja auch Mark Nesotscher bei Primetime Football gesagt, wird immer besser. Die haben tatsächlich die Vikings unter 300 Yards Total Offense gehalten. So, und das ist schon ziemlich knusprig. Micah Parsons, 11 Tackles, 4 Tackles for Loss.
Ja.
Das ist schon ganz schön krass, was der Junge abliefert. Ist er ein potenzieller Kandidat für Defensive Rookie of the Year?
Also von seinem Game, ja. Ich überlege gerade, wer sind noch andere Defensive Rookie of the Year, die gerade... Ich überlege gerade. Ich habe gerade keinen im Kopf. Aber ich würde jetzt einfach mal ja sagen.
Schön. dass du ja sagst. Bitte. Also und Kirk Cousins, das musst du dir mal, Cousins 23 von 35 für 184 Yards, ein Touchdown, aber keine Interception. Er ist wie immer grundsolide, nicht schlecht, aber er ist nicht oh, sorry. Er ist nicht Klatsch.
Ja.
Und ich sag dir eins, Cooper Rush, 51 Sekunden vor Schluss den Game-Winner werfen.
Er hatte wirklich
Klatsch.
Ich finde es immer unfassbar, halt wenn oder auch schön zu sehen, wenn Spieler ihre Chance bekommen und sie komplett, also sofort nutzen. Und das hat Cooper Rush gemacht. Der hat sich da gestern gerade bewiesen. Und das ist auch gut für seine Karriere. Und Cedric Wilson, was wirft denn der für einen geilen Ball? Hast du den
ey, wie ist der bitte aus seiner Hand gekommen? Ich dachte, jetzt kommt so ein ekelhafter Eierball. Nee,
der war nice. Und ich glaube, der Passer-Rating, ich glaube, der ist irgendwie so 4 von 4 oder sowas. Und der hat irgendwie das perfekte Passer-Rating, glaube ich. Also der wirft einen echt guten Ball. Ich habe jetzt keine Ahnung. Vielleicht hat er ja irgendwie Background, also Highschool-Quarterback gespielt oder sowas. Ich weiß das nicht. Vielleicht weiß einer von euch da draußen. Aber trotzdem. Du, auch wenn die Cowboys 5 von 1 waren, ohne Dak Prescott, du musst dieses Spiel gewinnen.
Da wollte ich jetzt
wir sind an dem Punkt, liebe Minnesota Vikings-Fans, ich weiß, wir werden welche haben, die zuhören. Wir sind jetzt an dem Punkt, Mike Zimmer, Kirk Cousins, Adam Thielen, Dalvin Cook, wie viel mehr Zeit braucht dieses Team, um nach vorne zu kommen? Ne? Und deswegen, du spielst zu Hause gegen ein Dallas Cowboys-Team, wo ganz spontan der Backup-Quarterback reinkommt. Ja, das restliche Team ist gut. Wir haben ein Laufspiel, die haben eine gute Defense, die Defense hat gut gespielt, muss man auch sagen. Aber du musst da rauskommen mit einem Sieg. Du musst. Da gibt es gar keinen Ifs and Buts.
Man kann eigentlich, man könnte, ist es fair zu sagen, wenn man sagt, für die Dallas Cowboys war das Spiel das perfekte Outcome. Erstmal haben sie gewonnen. Sie haben in Cooper Rush gesehen, dass sie einen Quarterback haben, der mit dem sie zur Not gewinnen können. Aber sie haben auch gesehen, dass diese Offense natürlich sproddert, wenn ihr Superstar nicht da ist. Also eigentlich haben sie, ist das Idealszenario. Du willst ja auch nicht das haben, der Backup kommt rein und jetzt geht die Post richtig ab.
Dann reden wir gleich drüber.
Dann hast du nämlich eine potenzielle Quarterback-Controversy. Aber der Quarterback war gerade gut genug und deine Defense hat super gespielt, damit du das Spiel gewinnst. Und, ja, stimmt. Aber trotzdem
also
ist es nicht so gut gelaufen, dass du sagst, ja, den Quarterback, der ist eigentlich ersetzbar. Aber man muss schon sagen, Cooper Rush, Hut ab, 40 Mal den Ball geworfen, 24, 325 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception, das ist nicht schlecht. Das war schon knusprig.
Du hast recht, ich habe gar nicht so gedacht. Also es bestätigt ja nur, dass Dallas, dass Dak Prescott ein Star Quarterback ist und ihnen auch das Geld zusteht, ne? Was du auch, wo du dich committed zu hast. Man muss nur einmal kurz erwähnen, ey, dieser Catch von Amari Cooper in der Endzone. Wo sagst du? Gute Hände, dann Toe-Drag. Also es war wirklich
Swag.
Mann, Dallas Cowboys sind 6 von 1. Kannst du dich noch erinnern, wo gefühlt jede Woche die Dallas Cowboys so auf die Meme-Seiten durch den Dreck gezogen wird? Die Dallas Cowboys sind 6 von 1 und Dak Prescott hat nicht mal gerade gestartet, das letzte Spiel. Respekt, wirklich.
Aber dann lass uns doch zu dem Spiel kommen,
bitte. Bitte.
Wo ein Team ohne Sieg.
Hä?
Jetzt auch noch den Backup.
Nein. Was?
Ein Team hatte keinen Sieg und geht mit dem Backup-Quarterback rein und gewinnt das erste Spiel.
Welches Spiel reden wir denn jetzt gerade?
New York Jets gegen die Bengals.
Die hatten schon einen Sieg, Brudi. Die hatten schon einen Sieg.
Ach ja, stimmt, die Jets hatten ja schon.
Wach auf,
Sieg,
mein Lieber. Die hatten schon.
Ja, ja, ich bin noch hungover. Aber trotzdem,
ja, aber es ändert nichts. Das einzige
es lief offensiv nichts.
Wir sprechen gleich über das beste 0-7-Team, was diesen Status verloren hat. Aber die New York Jets hatten einen Sieg. Aber ist ja egal. Die Cincinnati Bengals kommen rein 5-2. Ja, zu den New York Jets. Du hast den zweiten Overall-Pick, Zach Wilson, der verletzt ist, schon seit letzter Woche, da kam ja dann Mike White rein, der zum ersten Mal letzte Woche in einem Regular-Season-Spiel gespielt hat. Er ist schon 3 Jahre In der NFL, hat aber nur 10 Preseason-Spiele gehabt und kein Regular-Season-Snap gespielt. Letzte Woche zum ersten Mal. Jetzt startet er.
Startet.
Und spielt gegen Joe Burrow und die Cincinnati Bengals. Und sie gewinnen das Spiel 34-31. Aber sie gewinnen nicht nur das Spiel, weil da eine starke Defense war oder ein geiles Laufspiel. Nein. Mike White, 37 von 45 Bällen angebracht. What? 405 Passing Yards, 3 Touchdowns What? Und 2 Interceptions. Ja, hatte 2 Interceptions, aber F it.
Aber du pass mal auf.
Dieses Spiel gegen diese starken Cincinnati Bengals mit einem.
Warte, boah. warte kurz. Bevor du kannst gleich weitermachen. Das Heftige ist bei White ist, das ging ja los mit, glaube ich, das ging ja mit 2 Interceptions los.
Ja, ja, der, genau.
Das war ja so, wo du gesagt hast, oh mein Gott, kompletter Meltdown jetzt. White macht da weiter, wo es offensiv für die ganze Zeit weitergelaufen, so oder so hingegangen ist. Und dann, was war denn bitte dann los?
Und vor allem, was ich auch vergessen habe, dann die Two-Point-Conversion, Philly Special, haben sie Mike White Special draus gemacht und da fängt er das Ding auch noch in der Endzone für die Two-Point-Conversion, dass es 34-31 steht und da liegt er einfach auf dem Boden und kann es selber gar nicht glauben, was hier gerade passiert ist. Und jetzt...
Ja, der will heute Morgen aufstehen irgendwann und sagen, was war das? Guck mal, der war bis zu seiner Interception, der erste Drive sind sie runtergelaufen, haben gescored. Kader. So, dann erst 11 von 11. Und du sagst, was? 11 von 11 gegen ja, eine gute Defense und dann regnet 2 Interceptions. Wo du sagst, okay, das war's jetzt. So, und dann die Bengals machen das, was sie machen müssen und führen zur Halbzeit 17-14. Steht ja 17-7. Und dann, warte mal, ach so, ja, dann hat White nochmal Berrios, glaube ich, gefunden und dann stand es 17-14. So, und dann sind ja die Bengals wieder weggezogen auf 24-17 und dann war ja auch, warte mal, dann war ja bis im vierten Quarter, haben sie denn überhaupt ja auch erst verkürzt mit dem Field Goal. Also es war und dann irgendwie mit 7,5 Minuten vor Schluss haben die Bengals mit 11 Punkten geführt. Wo du eigentlich dachtest, okay, der Drops ist gelutscht. Nee.
Ja, warte, das war sogar noch weniger heftig. Zeit. Ich sehe es ja gerade hier. Bei 4 Minuten und 59 Minuten
unter 5.
31-20 stand es für die Bengals. Und dann kommt Mike White einfach mit seinem Comeback hier. 8 Plays, 75 Yards, Touchdown. Dann kommt die Defense, ein Play danach, Interception. So, sie holen den Ball zurück. 2 Plays, Touchdown. Dann Bengals, Punt. Also, crazy. Crazy, aber was?
Und, aber guck mal hier, Robert Saleh, Rushing Game, Cincinnati Bengals, 41 Yards. Das ist der Casus Knactus.
Kann ich jetzt noch einmal kurz...
Das war der Casus Knactus.
Einmal in den Raum werfen, das ist nämlich schon hart. Du bist Zach Wilson. Und was der jetzt für einen Druck hat, du bist der Franchise-Quarterback und der hatte bis jetzt noch nicht so ein Spiel. Also, die hatten erst einen Sieg. Und dann kommt jetzt ein No-Name-Ersatz-Quarterback rein und liefert so ab gegen die Cincinnati Bengals. Wird trotzdem der Starter. Zach Wilson wird trotzdem der Starter sein, wenn er zurückkommt. Aber ich meine einfach, wir haben es euch schon oft erklärt und ihr wisst es auch selber, dass die New York-Fans echt brutal sind und die Medien. Die werden da erstmal auch weiterhin Zach Wilson, also die werden das immer jetzt gegen ihn verwenden, wenn er es nicht schafft, auf diesem Level zu spielen, auf der Quarterback-Position. So, warte mal, wir hatten doch, das war's, 34-31, wir haben noch einen, warte, ich überlege gerade, noch einen Ersatz-Quarterback, warte, wo war das? Nein, komm, egal, das sehe ich gerade. Die Detroit Lions sind offiziell das schlechteste sieglose Team.
Wie heißt es noch so schön? Wenn es aussieht wie ein Schwein, riecht wie ein Schwein und oink oink macht, ist es vielleicht ein Schwein.
Ey, das war brutal.
Opa, aber pass mal auf, brutal. Björn. Wir als Top-Experten mit NFL-Background haben gesagt, heute wird es den Upset geben, die Lions schlagen die Eagles. Ja, und was gab's? Klatsche der Woche.
44-6 verliert.
44-6.
Das war wirklich Arbeitsverweigerung. Das war pur. Das hätte ich wirklich nicht gesehen. Also wir hätten die jetzt
zu Hause.
Hätten die Eagles jetzt gewonnen, aber das sah halt, das haben die Detroit Lions bis jetzt nicht einmal in der Saison gezeigt, dass die so lustlos gespielt haben und einfach gar keinen Bock hatten. So sah das aus. Und was soll man sagen? Deswegen liebe ich diese NFL und ich nehme es auch in Kauf, dass ich nicht tippen kann, weil kein Schwein kann es und weiß ich nicht. Leute, die denken, die haben alles. Nein, du wirst nicht jede Woche diese Spiele richtig tippen. Das ist einfach zu wild, was da jede Woche passiert. Und ich finde es geil. Das ist genau das Ding, warum ich jede Woche auch Bock habe. Und es ist auch gut, dass wir in diesem Podcast auch jedes Mal überrascht sind am Montag. Weil wenn es jedes Mal, keine Ahnung, die zwei gleichen Teams sind, die jeden wegklatschen, dann macht es auch keinen Spaß, darüber zu reden, oder? Also ich finde es geil. Das finde ich geil.
Ja, das ist definitiv geil. Definitiv geil. Ich habe ja einen geilen Post heute Morgen von NFL Memes gesehen, der das eigentlich ganz geil zusammenfasst. Die New Orleans Saints schlagen sowohl die Packers als auch die Buccaneers. Die Giants schlagen aber die Saints. Die Bills schlagen dafür Washington. Die Titans schlagen die Bills. Und die Jets haben die Titans geschlagen. Also sind die Jets das beste Team in der NFL. So, und was hier passiert ist, war, du hast gesehen, sie haben es nochmal geschafft, sich aufzuraffen. Letzte Woche alles, wirklich alles gegeben gegen die Rams. Und es hat nicht gereicht. Es hat gereicht für eine gute erste Halbzeit. Aber irgendwas muss in dieser Woche passiert sein, wo sie gesagt haben, okay, es soll einfach nicht sein, wir tanken, es ist alles scheiße. Und diese Defensive Line von Philadelphia hat komplett, das war nicht Social Media Takeover, das war Jared Goff Takeover. Das war böse. Die haben ihn fünfmal gesackt und dann war noch David Blau drin, der wurde auch nochmal gesackt. Die konnten den Ball überhaupt nicht laufen und es war, boah, das war schlimm. Es war ganz schlimm. Was soll ich sagen? Guck mal, DeAndre Swift, über den Campbell noch gesagt hat, he's a stud, we need to feed him the ball. Ja, 27 Yards, der andere Running Back 18, 57 Yard Rushing, das ging nicht. Jared Goff tat mir auch leid. 25 von 34, 222 Yards, kein Touchdown, keine Interception, ist statistisch okay. Der Einzige, der da was gerissen hat, war Hawkinson, 10 für 89, der liefert jede Woche ab. Ja, und Jalen Hurts, muss man ja auch sagen, 9 von 14 für 103 Yards und du gewinnst das Spiel so hoch? Und das stand am Ende 41-0, ne? Das war jetzt nicht so, dass du sagst, ja, das Ergebnis ist jetzt ein bisschen härter, als man denkt. Nee, das war richtig. So.
Wie das schallt in diesem Moment.
Auf nackten Pappes gab es richtig.
Naja, das war das Lausch.
236 Yards über den Boden.
Ja, 4 Rushing Touchdowns. Boston Scott, Jordan Howard, Jalen.
Blau.
Mann. Die haben gegessen, die haben den Ball verteilt, die haben starke Defense und Laufspiel.
Die haben gegessen.
Ja, die sind voll. Also diese voll hätte ich nicht kommen sehen. Es ist jetzt dieser Punkt bei den Detroit Lions, wo die Spieler und die Coaches sagen, ey, wir haben jetzt 7 Spiele alles gegeben. Wir konnten einfach nicht gewinnen, Alter. Was ist los?
Schön, dass du nochmal das wiederholst, was ich
gesagt habe.
Hast du wieder nicht
doch,
zugehört,
ich
ne?
Zugehört, aber nur mit einem Ohr.
So ist das in unserer Ehe.
Die Frage ist jetzt aber, wird es jetzt so schlecht, also wird das jetzt eine komplette, also Shit die
Show.
Haben ja schon jedes Spiel verloren, also schlimmer kann es nicht sein. Aber es kann wohl doch, es kann schlimmer sein, indem sie jetzt jede Woche wie die Houston Texans gefühlt mit 30, 40 Punkten verlieren.
Das wird eine Shitshow.
Okay, welches Team ist das schlechteste Team zurzeit? Die Detroit Lions oder die Houston Texans? Houston hat schon mal einmal gewonnen.
Nein, die Detroit Lions. Und guck mal, Philly hat ja auch gemerkt, die haben Jared Goff geblitzt, dann haben sie gemerkt, ey, die kommen mit dem Blitz nicht zurecht. Und wie schon mein Mentor-Coach Val sagte, hey, wenn du den Blitz nicht handeln kannst, ne, dann blitzen die dich auch in der Halbzeitpause auf dem Klo. Ey, und Philly hat mal kurz den Swag aufgedreht und fast die Hälfte ihrer Plays waren Pressures. und sie konnten nicht damit umgehen. Und ich glaube, jetzt geht die Shitshow los. Leider Gottes. Apropos Shitshow. Lass uns aber zur nächsten Shitshow kommen.
Ich gucke gerade.
Weil dieser Spieltag hatte ja noch ein bisschen was anzubieten.
Ich. Da such dir mal was aus.
Ja, Shitshow. Nehmen wir die Seattle Seahawks gegen die Jacksonville Jaguars. Wir haben beide auf die Seahawks getippt.
Ey, einer der wenigen Spieler, die man hier richtig getippt
so,
hat.
Die wir richtig getippt
Und ich war noch, ich glaube, Jaguars wird schon.
Ich habe doch gesagt, ja, wenn die Jaguars.
31 Gefühl, die zu 7 verlieren sie. Und was soll ich sagen? Geno Smith hat 20 von 24 Pässen angebracht, 195 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception. Hat gut gespielt. Laufspiel konnten sie nicht etablieren, aber war gar nicht nötig, denn auf der anderen Seite ging das Laufspiel auch nicht. Und
da lief gar nichts. Also
da lief nicht viel.
Es ist hart.
Trevor Lawrence, tut mir leid.
Es sieht hart aus einfach. Also in dieser Situation zu sein, 1-6.
Was ist bitte mit DK Metcalf los? Der sieht auch immer mehr aus wie Megatron, ne? Findest du nicht? Dieser eine Catch an der Seitenlinie.
Ja, vor allem Tyler Lockett, 12 Catches, 142 Yards, kein Touchdown. Die hatten aber keine Antwort dafür. Hat das Feld gestretched. Und dann hattest du DK Metcalf in der Red Zone. No chance, ey. 2 Touchdowns. Das macht sie natürlich so besonders mit diesen 2 Waffen. Aber du siehst, wie wichtig trotzdem am Ende Russell Wilson ist. Ja, sie haben jetzt gegen Jacksonville Jaguars 31-7 gewonnen. Es sind aber auch die Jacksonville Jaguars. Aber hey, wir reden immer drüber. Lass keine hässliche Bär dazu. Du musst auch diese Spiele gewinnen. Und was du gesagt hast, glaube ich, am Freitag, ich weiß nicht, ob das in der Folge war, die wir nicht veröffentlicht hatten, weil man nur deine Tonspur hört, oder danach in diesem Quickie. Sehr, sehr wichtig, die sind 3-5. Lass es nochmal mit einer Niederlage, einen Sieg rauskommen und dann kann Russell Wilson vielleicht
das, da. Das war in der Aufnahme, die du verdorben hast.
Ich gebe dir Credit dafür. Dann hast du gesagt, wenn sie jetzt nur noch, vielleicht noch einen Sieg und dann, ja, lass es noch eine Niederlage sein, dann haben sie noch eine Chance, da einen Push zu machen mit Russell Wilson, um in die Playoffs zu kommen. Aber was bei den Jackson, also bei Jackson ist so, auch alles, was du hörst und siehst und auch dieser Vibe, den man so als Fan, also so wir so hier drüben auch so mitbekommen hat, ne, wenn man auf Social Media Interviews und das Spiel sieht, so, jetzt hätte gar keiner Bock dazu, also es hätte keiner Bock, und nicht mal Urban Meyer hat Bock da zu sein. Also, weißt du, das ist einfach so. Das ist das.
Pass auf, hier. Philipp.shd hat geschrieben, wie geht's in Jacksonville weiter? Können sie es schaffen, nächste Saison einen Hauch von Relevanz zu erzeugen? Nächste Saison? Die müssen erstmal diese Saison überstehen.
Du kannst nicht schon an nächste Saison denken, wenn du erst 7 Spiele gespielt hast, weil es sind noch eine Menge Spiele, die vor dir liegen. Und das Spiel, da sollte jeder jetzt anfangen, mal ein bisschen mit dem Herz zu spielen und über seinen Job nachzudenken halt, ne? Das ist natürlich aber immer schwer. Ich sag das nicht, dass es einfach ist. Sobald man verliert, fängt es an, eine komische Atmosphäre zu werden in dieser Umkleidekabine. Also wenn man so verliert und Leute gehen sehr angespannt zur Arbeit und das müssen sie schnell umdrehen. Also du kannst ja trotzdem verlieren. Aber trotzdem, wenn du alles dafür gibst, weißt du, und du weißt, jeder ist so all in und du verlierst Spiele, so be it. Kannst du nicht ändern. Irgendjemand muss ja verlieren. Aber das sieht halt aus, das sieht wirklich aus, so als hätte keiner Bock, also da zu sein halt, ne?
Ja, aber vor allem, was war mit der Defense los? Die war ja, man, wir haben ja eigentlich gesagt, ja, die Defense, da geht noch ein bisschen was. Die war, sah manchmal confused aus, nicht richtig aufgestellt, 12 Mann auf dem Feld.
Josh Allen. Der Passrusher, einzige Brightspot mit 2 Sacks, mehrere Quarterback-Hits, Quarterback-Pressure, aber anscheinend hilft das auch nicht.
Special Teams waren auch nicht besser. Dieser Touchdown bei dem Onside-Kick, wo du sagst, ey, du kannst doch nicht jemanden im Hands-Team in der ersten Reihe zum Touchdown durchlaufen. Hast du mal im Onside-Kickoff-Team gespielt?
Natürlich.
Da hat doch jeder einen zu hitten.
Ich hab Hands. Nein, ich war in der ersten. Ich war der ersten. Also Kickoff-Hands-Team oder
Receiving? Im Onside.
Ja, ich war immer der Typ, ich sollte jemanden weghauen. Ich war nicht der.
Ja, so, so die erste Reihe im Hands-Team wird ja immer weggehämmert. Und der fängt den Ball und rennt durch. So, und außerdem die hatten auch 12 Flaggen. Für mich ist das ein Zeichen von einem Team, was tief in der Shitshow drin ist. So, es ist, was es ist. Und eine Sache, bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Ein Spieler, der mir immer wieder auffällt, Quandre Diggs, der Safety von den Seahawks. Ey, der spielt eine absurd geile Saison. Open Field Tackles, geile Hits, eine Interception schon wieder. Irgendwie poppt immer wieder Quandre Diggs auf.
Sehr physisch, wie der tackelt. Also ich muss sagen, der outplayed ein bisschen so Jamal Adams gerade halt, ne? Wo Jamal Adams der bestbezahlte Safety ist und so in dem Defensive Backfield. Und Diggs ist jetzt in seinen ersten 5 Saisons, ist ja glaube ich der einzige, das habe ich gesehen, ich glaube, er ist der einzige Spieler, der in seinen ersten 5 NFL-Seasons über 3 oder mehr Interceptions gearmt hat. Also er ist ein Ballhawk.
Quandre Diggs, 3 Interceptions, 37 Tackles, spielt sehr, wirklich guter Tackler, der gefällt mir gut. Der ist 5 Fuß 9.
Aber der Tackle.
Was ist denn das? 5 Fuß 9 ist 1,75 Meter.
Der Tackle, das wäre wie Cam Chancellor manchmal. Das habe ich habe jetzt 2 Spieler früh in der Saison hier kommentiert. Der ist sofort immer aufgefallen, wie der tackelt. Wirklich, der tackelt hart und.
Physikalisch irgendwie?
Richtig physikalisch.
So, komm, zum nächsten physikalischen. Oder weißt du was? Wir atmen einmal kurz durch. So, liebe Romantiker, wir haben, 80% Männer? Vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer.
Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich selber zu kümmern als Männer.
Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann.
Ja, ein paar unserer liebsten Vorteile von AG1. Erhaltung der Haare. Oh, heikles Thema bei Männern. Vor allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht, aber es war alles naturell.
Ja? Warst nicht in der Türkei?
Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen nämlich schon längst, das ist ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei, Stichwort, graue Haare. Ja, okay, aber bei mir wird es auch grauer darum, weil ich kenne es auch so. Also, und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sag dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze, ey. Ich sag's dir, ich so, shit, okay.
Und deine Nägel sind auch besser geworden, deshalb kaust du auf denen oder was?
Nee, ich kau nicht auf meinen Nägeln. So, aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht's um richtige Männlichkeit im im biologischen Sinne. AG1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testosteronspiegels, boah, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ihr habt viel Kinder. Leute, ich muss aufhören. Also ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG1 enthalten sind. Also, was kommt, erzähl. Was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel unterstützt wird, Patrick?
So, AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel. Mm. Man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne, die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzutreiben. Diese Energie, die kann ich echt gut gebrauchen.
Voll mit dem den ganzen Trips, den wir gerade haben.
Reisen, ja? Kinder, viel Arbeit.
Jetlag. Da braucht man echt jede Unterstützung. Also, für die Romantiker, wie immer, ja, Leute, hört zu. Unterstützt eure Gesundheit auf drinkag1.com/bromance und sichert euch bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
Die wir jetzt hier natürlich am Start haben, denn wir sind gerade unterwegs.
Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind.
Dass ihr jederzeit raus könnt.
Das ist sehr wichtig. Also alle Informationen wie immer in den Shownotes. Und da sind wir wieder.
Ja, so.
Welches kommen physikalische wir, Spiel nehmen wir jetzt?
New England Patriots gegen LA Chargers.
Das ist aber auch, was ist das? Also
falsch getippt,
Herr Berg. Falsch getippt. Wo sind denn jetzt die Chargers, die, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben, dass die das junge, hungrige Team sind und jetzt einfach mal den nächsten Schritt machen und jetzt verlieren sie zu Hause gegen Mac Jones und die Patriots, die absolut abgeliefert haben? Aber kann auch nicht passieren in deiner Situation, in der du bist. Du willst hier diesen nächsten Schritt machen als Chargers-Team. Du hast die Kansas City Chiefs, die in deiner Division strugglen. Du kannst dieses Ding übernehmen jetzt. Du hast diesen Star-Quarterback. Und dann spielst du noch zu Hause und du schaffst es nicht, mit einem Sieg rauszukommen, weil Bill Belichick und Mac Jones es wieder einfach schaffen.
Ja, was soll ich sagen? Letzte Woche haben sie die Jets zersknetzt.
27-24, wir dürfen nicht vergessen, die Scores zu sagen.
Genau, 27, und das klingt knapp, aber ich würde mal sagen, die Patriots hätten das Spiel auch höher und eindeutiger gewinnen können. Na, da war auch Touchdown zurückgecallt wegen einem Holding Call, dann waren sie in der Red Zone, haben gefumbled, also da waren schon so ein paar, sag ich mal, Fauxpas dabei, aber Turnovers natürlich stellt sich die Frage, Was ist in L.A. los? Wer ist das Problem? Ist es Herbert, der 2 Touchdowns, aber auch 2 Interceptions geworfen hat? Und es waren beide Interceptions waren von Phillips, ne? Aber das ist auch hart. Wenn ein Spieler 2 Interceptions spielt, dann ist das schon ein
ehemaliges Team.
Boah. Genau, das ist in deinem Kopf. Mac Jones, 18 von 35, also gerade über 50%, 218 Yards, aber wieder mal kein Fehler gemacht, keine Interception geworfen, das Spiel gemanagt und 141 Yards gelaufen. Auf der anderen Seite, also der Austin Eckler Touchdown, wo sie ihn reingeschoben haben, oder nicht? Das war ja gefühlt da 5 Minuten Scrum und irgendwann haben sie ihn reingeschoben. Also das Running Game der Chargers war nicht das Problem.
Es war auch nicht auf der anderen Seite, dass die Offense da wirklich, es war nicht Mac Jones, dieses Spiel gewonnen hat, sondern was wir oft auch bei den Patriots sehen, Defense und Special Teams. Du hast Nick Folk, der 4 von 4 Field Goals gut reingemacht hat, 13 Punkte sind das. Dann hast du einen Pick 6 gehabt, 6 Punkte. Und dann hast du einen Offensive Touchdown, einen Rushing Touchdown. So gewinnst du ein Spiel gegen so eine starke Offense. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Turnovers wieder das Problem waren. Ich weiß auch nicht, was das Problem ist. Also ich weiß nicht, irgendwie ist da auch die Luft raus. Die haben so geil gestartet und ich war richtig so hyped, weil ich mag die Chargers irgendwie. Die Trikots fand ich richtig geil.
Die Trikot, das Blau mit den gelben Outline Charger.
Ich finde das schon, ich find's schon geil, aber irgendwie auch das Stadion. Also immer, wenn man da irgendwie so Spielszenen sieht, dann ist das immer so voll so verfrischend. Weil es einfach so cool aussieht da. Ich freue mich voll, so irgendwann mal da zu sein in L.A.
Aber man muss sagen, die Patriots, wie in besten Brady-Zeiten, Zeit kontrollieren. 35,5 zu 24,5 Minuten. Das ist natürlich, wenn du eigentlich so einen Typen hast wie Justin Herbert, der ja richtig heiß laufen kann, ja, dann lässt du ihn an der Seitenlinie stehen. Und dann Matt Judon hatte 1,5 Sacks. Der spielt ein richtig gutes Jahr bei den Patriots.
Matt Judon war wirklich ein richtig geiler Free Agent Signing, was genau diese absolut Defense gebraucht hat, ne? Pass Rush und
Pass Rush. Und jetzt sind die Patriots zurück im Business. Sie sind 500.
Ja.
4-4. So, also, ich würde sagen, die Patriots sind back in business.
Back in business.
Aber dann lass uns doch mal über ein Team sprechen.
Ja, ich hab's. Kann ich ran? Die Panthers. Die Panthers gegen die Falcons. Ich habe auch auf die Falcons getippt. Zum Schluss, ey, hast du diesen Tackle gesehen, den Sam Darnold rausgehauen hat mit einer Gehirnerschütterung?
Wow.
Das war ein stiffer Tackle. Der war PJ Walker, ne? Das heißt, der Ersatz-Quarterback war dann drin. Aber wie gesagt, es war auch wieder da. Die Defense von den Panthers, die es geschafft haben, jetzt diesen Streak von 4 Spielen. Die haben 4 Spiele hintereinander verloren, korrekt? Ja, diesen 3.
Die haben diese Losing Streak jetzt gesnappt.
Haben sie jetzt gesnappt. Schuba Hubbard auch. Also es war so ein, ja, auch viele Turnover. Schuba Hubbard, Fumble Recovery da bei der Übergabe. Matt Ryan, 2 Interception. Es war so ein ekliges Spiel, wie man das immer so nennt, ne, wo vieles schief lief auf beiden Seiten. Am Ende schafft es die Carolina Panthers, schaffen die das, da mit dem Sieg rauszukommen. Jack Thompson war wieder am Start. Der Linebacker, der liefert komplett ab. 10 Tackles, dann diese Interception zum Schluss. Game-Sealing Interception. Mega. Und auf der anderen
Seite. So, wir müssen. Achso, nee, erzähl mal weiter. Auf der anderen Seite.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass Calvin Ridley.
Guck mal, da wollte ich gerade hin, weil das haben ganz viele, haben das hier gefragt. Was ist, wir sollen mal auf Calvin Ridley bitte eingehen. Was ist da los? Er hat ja schon in London gefehlt, aus persönlichen Gründen. Und TPE-7, eure Meinung zu Calvin Ridley. So, ja, und jetzt, es ist rausgekommen, Falcons Wide Receiver Calvin Ridley to step away from football to focus on mental well-being. 26 Jahre alt, eigentlich gerade peakt gerade so ein bisschen in seiner Performance. So, und das war, wie gesagt, das schon das zweite Mal nach dem London-Spiel, dass er inactive war. Und was soll man dazu sagen?
Außer, es ist gut, wenn er sich nicht wohlfühlt, wenn er mit sich selber kämpft gerade, sollte er so ein gefährliches Spiel spielen. Weil das macht es nur noch schlimmer. Das muss jeder respektieren. Ich hoffe, dass nicht Fans in Amerika, die ihn jetzt bei Fantasy Football haben, da ihnen Nachrichten schicken, ja, was bist du für einer, wie auch immer, ey, das könnte ich, also sowas sehe ich schon vor Augen so halt, ne, das ist ein junger Mann, der stark genug ist, zu realisieren, dass es gerade nicht läuft und sagt, ich brauche gerade eine Pause und muss mich auf was Wichtigeres konzentrieren, das ist meine eigene Gesundheit. Und mehr kann man dazu nicht sagen.
Ich glaube, man kann, glaube ich, sagen, da muss wirklich was im Argen liegen, wenn du in dem Alter so viel Geld verdienst, sein wöchentlicher Check ist fett sechsstellig.
Ja, aber
und du sagst, ey, ich gehe davon weg. Ich wollte dir nur sagen, dass man das ja nicht mal so macht. Oh, du, ich habe gerade keinen Bock. Sondern wenn du sagst, ey, ich muss davon weg, dann musst du wirklich eine Depression haben, dann muss es dir wirklich schlecht gehen. Okay. Und dann ist es auch legitim, weil was hilft dir all das Geld, wenn du am Ende gefunden wirst bei dir zu Hause mit einer Überdosis oder am Streck?
Geld kann dir kein Glück erkaufen und keine Gesundheit vor allem, ne? Jeder hat trotzdem seine eigenen Hürden, die er sozusagen überbringen muss, sagt man das so?
Überwinden.
Das habe ich gesucht. aber wir müssen das alle jetzt respektieren und ich hoffe einfach, dass es ihnen so schnell wie möglich gut geht und hoffentlich sieht man ihn irgendwann wieder auf dem Fußballfeld, aber das sollte jetzt nicht die Priorität sein für uns jetzt hier
in diesem Podcast und
für die Fans nicht da draußen. Wir hoffen einfach, dass alles gut wird und wünschen ihm das Beste.
Sag mal, das stimmt. Sam Darnold, bei dieser Four-Game-Losing-Streak war er so ein bisschen der auserkorene Buhmann. Hast du denn gefühlt den Eindruck gehabt, dass er, nachdem er gebencht wurde, dass sie ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht hat und hat er jetzt besser gespielt? Nee. Weil ich fand schon, wenn er den Ball gelaufen ist, hatte ich schon das Gefühl, der läuft in seinem Leben, bis dann dieser brutale Hit kam.
Aber das war auch im vierten Quarter, also bis dahin war jetzt auch nicht viel los, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, erst hat der David Tepper, der Besitzer von den Panthers, gesagt, nein, wir traden nicht für Deshaun Watson. Dann vor zwei Tagen, hast du es ja auch gesehen, auf CBS, irgendein LaCanfora war, Experte, irgendwie sowas. Ja, die Panthers sind interessiert mit drei High Picks und dann noch Christian McCaffrey. Also, huh? Und jetzt ist Sam Darnold verletzt, Gehirnerschütterung. Er hat davor schon nicht wirklich darauf geantwortet, dass er so wohl unter Druck war. Jetzt bin ich mal gespannt, weil jetzt brauchen die, du bist 4-4.
Glaubst du, das könnte noch doch machen? Ja.
Also ich könnte sehen, nicht dass, pass auf, hier könnte ich sehen, dass vielleicht ein Cam Newton oder sowas jetzt reinkommt. Also es muss gar nicht, ist Deshaun Watson.
Zurück nach Carolina?
Irgendwas muss da jetzt passieren. Du hast, Sam, PJ Walker wird nicht die Antwort sein.
Ist nicht die Antwort.
Und so oder so werden sie wahrscheinlich jetzt einen Quarterback noch irgendwie aktivieren müssen. Boah, aus dem Practice Squad oder was auch immer. Ich weiß es nicht.
Stell dir mal die Hero-Story vor.
Das wäre doch eine voll geile
Story. Er kommt zurück, der geschasste Quarterback kommt zurück und bringt die zurück auf die Gewinnerstraße. Das klingt fast zu gut.
Das ist ein Buch. Das ist ein Hollywood-Film.
Das ist ein Buch. Aber wir haben ja auch schon gehört letzte Woche, dass Christian McCaffrey potenziell in so einem Trade mit den Texans, wenn sie dann doch noch aus dem Knick kommen, heute oder morgen.
Ja, morgen, der 2. November bis 16 Uhr, ne, ist die Trade-Deadline.
So, genau, das ist Montag, bei uns November. Dann 22 Uhr.
Da passiert irgendwas wird noch passieren. Also ich glaube,
da wird noch was passieren.
Meistens nie, ja. Dass da kein Trade noch so last minute passiert. Das erinnert mich gerade.
Ja,
komm, schieß mal los. Papomantiker haben schon gesehen, dass hier Colin Kaepernicks Serie auf Netflix draußen ist. Und ich habe sie mir jetzt runtergeladen. Und ich bin mal gespannt. Die haben jetzt alle gesagt, dass die ersten Folgen richtig geil war. Colin in Black and White, so heißt die Serie. Also, ich gebe jetzt gerade einen Serientipp, ohne dass ich die Serie geguckt habe.
Ich werde mir gleich im Flug die erste Folge mal angucken und gebe dann Bericht. Was ich noch sagen wollte ist, der Casus Knactus war in diesem Spiel, glaube ich, dass sie es geschafft haben. Einmal haben sie Kyle Pitts aus dem Spiel genommen, der letzte Woche durchgedreht ist. Zwei Catches für 13 Yards und dann fehlt natürlich so ein Ridley als komplementär, ja, und dann nachdem Matt Ryan, hast du das gesehen, wie sie ihm auf die Hand, der Dicke ihm auf die Hand getreten ist, wie das geblutet hat, dann wurde er verbunden, kam wieder rein, gleich einen Pick geworfen. So, also das war, und Stephon Gilmore in seinem ersten Spiel für die Panthers hat sich gelohnt, gleich eine Interception. Ja, also das war mehr ein Arbeitssieg und war nicht wirklich schön von den Carolina Panthers. Die Quarterback-Position ist also weiterhin eine fragwürdige in Carolina.
Pass auf, Quarterbacks, Tennessee Titans gegen die Indianapolis Colts, wieder in Overtime. Ich habe das Gefühl, ich habe auch keine Statistik, auch nichts gelesen, aber ich habe das Gefühl, wir sehen verdammt viele Overtime-Spiele hier in den ersten Wochen, in dieser ersten Hälfte, in dieser NFL-Saison. Wieder Overtime. Tennessee Titans gewinnen 34-31.
Was für ein Spiel.
Und es fing ja so an. Wir saßen ja hinten. Das zweite Spiel, dann sitzen wir mal da hinten und dann haben wir mal auf dem iPad so die Red Zone an, damit wir halt so viel wie möglich mitbekommen. Ne? Und es ging ja sofort los für die Indianapolis, also gut für die Indianapolis Colts. Ne? Es war auf einmal 14-0, weil Carson Wentz runtermarschiert, ne? Die scoren. Michael Pittman geht voll ab. Also Michael Pittman aus allen Second-Year-Receivern ist er gerade der beste Receiver. Auch der hat mehr Receiving-Yards als Justin Jefferson. Der hat mehr Receiving-Yards als CeeDee Lamb. Der Michael Pittman hatte wieder 10 Catches, 86 Yards und 2 Touchdowns. Und die waren gleich am Anfang. Der erste Pass, glaube ich, von Ryan Tannehill. Ich glaube, es war sein erster Pass. Wieder Interception zu Kenny Moore. War das Kenny Moore? Ich will diesen Namen richtig sagen. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Dann waren sie in guter Feldposition. Boom, passt Michael Pittman 14-0. Und dann dachte ich auch schon wieder, wow. Aber, hast du was? Nein? Soll ich weiterreden? Du hustest noch?
Na du, ich höre dir zu.
Ja, dann, Comeback von den Tennessee Titans. Er lädt sich gerade nach vorne.
Ich wollte gerade mal sagen, red da weiter.
Ja, sag mal, was hast du?
Nein, Wentz, wir haben ihn ja den besten Quarterback bei einem Losing-Team
getauft.
So, ja, aber oh ja, aber der hatte natürlich, der tat mir ein bisschen leid in dem Spiel. Weil er hatte ja nur eine Interception bis dato, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und in dem Spiel hat er natürlich zwei, die gekostet haben. Ne?
Mhm. Die eine unten in der Red Zone.
Einmal kurz vor Schluss.
Die war eklig.
Die war fatal.
Die war eklig.
Und dann, aber dann bringt er sie ja nochmal zurück mit einer Pass-Interference und dann noch einen kurzen Pass. Bringt er sie nochmal in die Overtime, um dann wieder eine Interception zu werfen. So, und das ist
aber diesmal war nicht
das war
King
hart.
Henry der Unterschied. Der hat 28 Nein. Carries bekommen, 68 Yards, 2,4 Yards pro Lauf, kein Touchdown. Es war denn doch Ryan Tannehill.
AJ Brown.
Ja, das war doch Ryan Tannehill. Auch nach seinen zwei Interceptions, dass er es geschafft hat, für sein Team da zu sein und das Spiel zu gewinnen. Und das macht die Tennessee Titans schon so gefährlich. Ne? Also, auch wenn du mal, weiß nicht, du musst immer so, auch wenn du das eine stoppst, ist das andere gut genug, um dich zu schlagen. Und man muss sagen, die Indianapolis Colts haben gekämpft und gekämpft. Das war ein geiles Spiel. Also, es war wirklich, sah sehr, sehr geil aus. Und was soll man machen? Sehr hart für die Indianapolis Colts. Du hättest eine Chance gehabt, die Tennessee Titans in der AFC South zu schlagen und da wieder ranzukommen. Weil jetzt steht es 6-2 für die Titans und Indianapolis 3-5. Aber es hätte 4-4 sein können und 5-3. Also das ist halt, da wärst du nur ein Spiel sozusagen entfernt gewesen von den Tennessee Titans.
Das Interessante ist, wenn bei den Tennessee Titans sagst du, okay, Derrick Henry macht das. Wenn Derrick Henry es nicht macht, macht es Julio Jones. Macht es Julio Jones, ey, kommt AJ Brown. So, und am Ende ist es dann tatsächlich auch noch immer diese Defense, die dann immer noch mal ein Big Play macht. Und die Titans hatten dieses Jahr schon gefühlt zum dritten Mal, wenn mich nicht alles täuscht, diese Situation, oh, es sieht schlecht aus, aber wir schaffen es, das Ganze noch umzudrehen und gewinnen das Ding. Und ja, du kannst sagen, das ist ein Zeichen von einem guten Team oder das macht einem Sorgen, weil es immer ein bisschen eng ist. Aber Colts hätten dieses Spiel gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Apropos gewinnen können, gewissen müssen, ey. Lass uns mal bitte über das Spiel sprechen, was ich auch verkehrt getippt habe. Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns.
Da lag ich richtig. Yes, wenigstens eins.
Sag mal, was wollen die Browns nicht?
Die Browns, also wie kann man wirklich so einen Hype haben und so gut starten und dann auch wieder so verkacken? Sie sind jetzt 4-4. Die Pittsburgh Steelers aber 15-10 gewonnen in Cleveland und das war ein Arbeitssieg. Und Najee Harris, 91 Yards, auch nur 3,5 Yards pro Lauf. Big Ben, keine großen Fehler, hat einfach so sein Ding gemacht. 266 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Und am Ende war es dann Big Plays von der Defense, die Baker Mayfield da rausgenommen haben und gestoppt haben. Es waren beide sehr, sehr gute Defense-Schlachten. Aber ich wenigstens kann ich da sagen, ich hatte da ein Gefühl. Ich freue mich, dass ich ein Spiel richtig getippt habe. Aber
Man muss der Defense von Pittsburgh Credit geben. Sie haben das Laufspiel unter Kontrolle gebracht. Unter 100 Yards, Nick Chubb 61, D'Ernest Johnson 22. Ja, und dann haben sie Baker Mayfield unter Druck gebracht, ne? Haben ihn viermal gesackt. Und Baker Mayfield bringt wieder was knapp 60% seiner Pässe an. Kein Touch, keine Interception, aber auch kein Touchdown. Und dann ist das immer irgendwann. Wenn du in die Riege der nächsten Quarterback aufschließen willst, musst du auch irgendwann mal ein Clutch-Play machen. So, und Clutch-Plays hat die Defense von Pittsburgh gemacht. Also wirklich. Nee, nur die Defense überhaupt. Da waren so ein paar Plays. Dieser Freiermuth von Penn State, der Tight End. Was war das bitte für ein Catch? Dann Joe Schobert. Kam der nicht von den Browns?
Ja.
Der Linebacker, ja. Der den Fumble geforst hat? So, und das sind so Sachen, wo du sagst, boah, Bei den Browns läuft es dann offensiv nicht. Und wenn es nicht läuft, ist Baker Mayfield der Mann, der sagt, ey, komm, ich mache jetzt hier den Unterschied. Leider nein. Leider
aber,
nein.
Aber Joe Schobbe war aber noch ein Jahr dann bei den Jacksonville Jaguars, bevor er bei den Pittsburgh Steelers war. Aber ja, er wurde zu den Browns gedraftet und hat da 3 Jahre gespielt. Wo stehen wir jetzt in dieser Division?
Ja, ich glaube, dass die Browns haben, die haben wirklich mit dieser Niederlage wirklich ihr Momentum jetzt ganz verloren, ne? Weil Baker Mayfield kommt zurück. Vorher hat Case Keenum gar nicht schlecht gespielt. Jetzt kommt Baker Mayfield zurück. Und jetzt sind sie am Rock Bottom der Division. Mit 4-4 sind sie Letzter. Pittsburgh Steelers ist jetzt auch, spielt gut Defense, ist aber auch nicht Top of the Pops, sind Dritter. So, Cincinnati hat jetzt gerade ein Riesenei gelegt, ist 5-3, wo du aussahst. Und die Baltimore Ravens, ja.
Die haben eine Bye Week, glaube ich, und lachen sich tot gerade, dass die alle da.
Die lachen sich gerade tot, weil am Ende des Tages ist diese Division, finde ich, doch weit offen, weil du kannst schon sagen, dass jeder potenziell jeden schlagen kann. Was ja eigentlich gut ist.
Ja, ich sehe sie jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht so stark, wie ich sie vor der Saison eingeschätzt hatte. Aber das kam natürlich mit vielen, ne, Baker Mayfield Verletzungen, Kareem Hunt Verletzungen, kommt immer Verletzungen dazwischen und erinnern sich ganz schnell, wie wir sehen, so die Storylines. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie die Cleveland Browns da weiterspielen werden die nächsten Wochen.
Warum sprechen wir nicht von einem Spiel, was ich richtig getippt habe?
Was hast du denn richtig
getippt? Denver Broncos gegen Washington Football
Team. Weil ich das nicht richtig getippt habe. Und das regt mich auf, weil die Broncos 17-10 gegen das Washington Football Team gewonnen haben. Und ich dachte mir so, komm.
Ohne Von Miller und ohne Bradley Chubb.
Aber holy shit, hat diese Defense-Line Gas gegeben. 5-mal Tyler Heinicke gesackt. Da war einer, der gerade off the street, sozusagen, wie man sagt, als Free Agent gesigned wurde.
Weatherly
hat dann einen richtig geilen Sack gehabt. Dann hattest du Draymond Jones mit 1,5, Malik Reed 2, Shelby.
Weatherly kam im Trade, glaube ich.
Das ist Justin Simmons, einfach mal 2 Interceptions bei den Hail Marys zum Schluss in der Halbzeit und zum Schluss erst zum Ende des Spiels. Auch geil. Normalerweise haut man ja den Ball runter. Aber er sagt, nee, die Statistik hole ich mir und hole mir da 2 Interceptions. Hätte ich auch gemacht.
Sag mal, was ist unser Kicker, über den wir uns ein bisschen lustig gemacht haben, aufgrund seines Namens, bei dem läuft ja auch wirklich nichts, ne? Bei Blewett.
Blewett. Ja, vor allem.
Blewett. Ey, der hat jetzt wie viele Kekse haben sie denn jetzt geblockt von ihm?
Ja, das
3 aus seinen ersten 4. Ja. Oder sowas, genau. Ganz absurd.
Da ist die Frage, ist sein Projectile, sein Winkel oder wie er den Ball schießt.
Schießt er zu flach?
Schießt er zu flach? So, ist das, weil,
oder haben sie inside ein Problem?
Nee, ich hab das, nicht alle von denen waren hier an der Line of Scrimmage und die D-Line packt einfach den Arm nach oben und dann wurde der Ball getippt. Also nee, jetzt nicht alle von denen. Also ich glaube, 2 von denen mal so. Und da fängst du dann an zu fragen, okay, war das jetzt...
Ein 52-Yard-Figur hat er ja gemacht.
Hat er gemacht. Ne? Aber da frage ich mich jetzt, war das der richtige Move, um Dustin Hopkins zu entlassen? Der für dich da eigentlich...
Oder hat das Washington Football Team... They blew it.
They blew it, ja. Aber Washington Football Team, ja, schade. Ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr. Wir werden mehr sehen. Aber gut für die Denver Broncos, da mal wieder ein Sieg. Ich glaube, die haben auch gerade... ja, 4-Game-Losing-Streak haben sie auch gerade gebrochen. Das war mal gut. Alter, jetzt wo ich gerade den Namen Melvin Gordon sehe. Okay, warte. Folgende Situation. Sie führen 17-10. Und es ist ohne Worte. Was ist 23 Sekunden und sie müssen eigentlich, der Washington Football Team hat, glaube ich, 2 Timeouts. Du kniest 2-mal ab.
Victory Formation.
Du gehst Victory, kniest 2-mal ab, die nehmen nochmal Time, du gewinnst das Spiel. Ist safe, das war 100% safe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Sekunden das waren.
Es waren 23 Sekunden,
okay,
glaube ich.
Sie geben den Ball zu Melvin Gordon und sie sind in der einen Hälfte. Das Schlimmste, was passieren kann, du läufst den Ball und du fumbelst. Melvin Gordon kriegt den Ball. Er läuft den Ball.
Und fumbled. Montez Sweat, Chase Young streckt den Arm aus, Ball
und
raus.
Und dann, was noch schlimmer passiert, was dann passiert, Washington Football Team recovered und haben nochmal eine Chance, das Spiel sozusagen in Overtime zu packen. Und dann kam halt die, kam ein Sack von den Denver Broncos, weil die einfach abgeliefert haben. Und dann kam die Interception tief in einfach in die Endzone. Aber wie? Also ich, und Leute, ich weiß, ich werd, wir haben immer keine Ahnung. Ich werde ja auch oft dann von, Mann, was hast du denn noch recht in der NFL, kriege ich auch immer. Aber am Ende ändert sich das nicht. Was ich immer wieder gesagt habe, auch in der NFL, nur weil Coaches und Spieler in der NFL sind, heißt es nicht immer, dass die auch in jeder Situation immer die Antwort haben. Aber das, was wir gestern gesehen haben,
ja,
das meine ich ja, das ist ein weiteres Beispiel, das hättest du nicht machen dürfen. Also du kniest da ab und gehst gar nicht das Risiko ein und auch gleichzeitig von Melvin Gordon musst du beide Arme über den Ball und protecten. Der hatte da einen Arm nur und dann kommt Chase Young, haut da den Ball raus.
Aber ich frage mich, wie sowas in der NFL passieren kann, weil alle an der Seitenlinie sofort schreien, Victory Formation, nee, wir laufen den Ball so, hä? Und dann noch One-Back-Stretch-Play?
Und genau das ist passiert, was eigentlich der schlimmste Albtraum war. Stell dir mal vor, die hätten das Spiel doch deswegen verloren. Weißt du, was da los gewesen wäre in Denver? Und zum Glück ist das nicht passiert. Und jetzt hat man das so ein bisschen gleich vergessen, aber war so, oh, zum Glück ist das nicht nach böse ausgegangen hier. Aber das war schlecht. Das war schlecht. So.
Das war wirklich schlecht.
Was haben wir denn noch? Wir haben noch die
Buffalo Bills
gegen
die Miami Dolphins. So. Gleich die erste Frage. War das letzte Spiel, was wir von Tua gesehen haben?
Brian Flores hat doch gesagt, er ist unser Starting Quarterback bis zum Ende der Saison. Sagst du da, glaubst du ihn nicht, oder was?
Er lacht einfach.
Ich glaube schon. Also er hat es schon sehr, also du kannst nicht sowas so überzeugend sagen und dann ihn irgendwie jetzt nächste Woche oder sowas benchen oder sowas. Geht nicht. Tua Tagovailoa.
Das geht alles.
Das geht alles.
Weil ja, du stimmt. kannst immer sagen, die Vorzeichen haben sich geändert. Zu dem Zeitpunkt ja, hatte ich noch nicht einen Franchise-Quarterback wie Deshaun Watson.
Ich glaube nicht,
aber
dass Deshaun Watson
mal sagen.
Ich glaube wirklich nicht, dass Deshaun Watson zu den Miami Dolphins geht.
Keine Ahnung. Wir können uns überraschen lassen. Was ich interessant finde, ist, dass diese Defense von Miami mal wieder ein bisschen Grit gezeigt hat und Toughness.
Was heißt Grit? Wir müssen das mal einmal so, weil Chuck Pagano hat auch immer, Leute, Grit. Wir brauchen mal jetzt die Definition, weil wir benutzen das schon sehr oft. Okay, ich gebe Grit ein, weiblicher Vorname, das meine ich aber jetzt nicht. Ich habe nie die richtige Definition gehabt.
Grit ist hart.
Ich guck gerade. Ich probiere es.
Ja, das kannst
das
du nicht übersetzen.
Aber jeder. Das benutzt
ja. Ja, aber wenn du es beim Übersetzer eingibst, kommt bei Grit raus, glaube ich.
If someone has grit, they have the determination and courage to continue doing something, even though it is very difficult. Das ist eine geile Definition.
Durchhaltevermögen.
Alter. Okay, geil.
Also, sie haben wieder Grit gezeigt, haben Stephon Diggs 5 Catches für 40 Yards und das Running Game 102 Yards. Josh Allen war der Leading Rusher, die beiden Running Backs, Singletary Moss 19 und 28 Yards. Also es war jetzt nicht so eine offensive Explosion. Wer wirklich filthy ist, ist Cole Beasley im Slot. 10 für 110. Aber Stephon Diggs, Emmanuel Sanders, ruhiger Abend, gut gespielt. Tua Tagovailoa, 21 von 39. Kein Touchdown. Eine Interception. Jordan Poyer, geiler Pick. Und das Spiel war, guck mal, es stand ja im vierten Quarter 11-17 für die Bills. Da waren die Dolphins waren ja noch im Spiel. So, dann gab es ein Field Goal von Bass, dann stand es 20-11. Und es ist immer ein 9-Punkte-Spiel, da geht ja noch was. Aber
es war mir zu knapp.
Aus Buffalo-Sicht, ja, ja, natürlich.
Weil du sehen möchtest, dass sie jetzt dieser Playoff-Contender wären, so wie sie letztes Jahr waren. Miami ist echt 1-7, ne? Denkst du, da wird Brian Flores, wenn es so weiter so schlimm geht und sie vielleicht nur ein oder zwei Spiele gewinnen am Ende der Saison, muss er da um seinen Job bangen? Ist es schon an diesem Punkt?
Weiß ich, kommt darauf an, wie die Saison jetzt noch ausgeht, ist wichtig. Und wo Tua Tagovailoa hingeht. Ich meine, der hat Devante Parker 8-mal gefunden, der endlich mal wieder zurück war, das war auch wichtig. Gesicki, auch ein paar gute Catches, aber denn Jerry Hughes hatte ja diesen Strip-Sack, der die Dolphins nochmal nach hinten gepusht hat. Und dann war es 3. und 26. Und dann hat er den Pick zu Jordan Poyer geworfen. Guck mal, die Next-Gen-Stats. Tua completed two of his 8 pass attempts of 10-plus Air Yards for 63 Yards and an Interception. 2 von plus 10 Yards tiefen Pässen nur komplettiert. 2 von 8 für 63 Yards und eine Interception. So, und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass das vertikale Passspiel nicht funktioniert. Und Josh Allen hat übrigens mit 28 Rushing Touchdown Cam Newtons Rekord geteilt für Most Rushing Touchdowns von einem Quarterback in seinen ersten 50 Starts. Wow. Also Josh Allen ist. Und wie der läuft, wie viele Tackles er bricht, ist auch
krass. Er ist ein großer Junge.
Trotzdem ist es ein großer Junge. Trotzdem finde ich es nicht so knusprig, wenn Josh Allen als guter Werfer, der er auch ist, der Leading Rusher ist. Aber es war ein Arbeitssieg von den Buffalo Bills. Und ich weiß nicht, ob nicht vielleicht jetzt in Miami auch so ein bisschen dieser Punkt ist, fuck it, let's go all in, let's get Deshaun Watson. So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Bumantik.
Danke Manscaped an ein weiteres Paket, was wir bekommen haben. Patrick erzählt gerade, was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen hat?
Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich mit? Shaven! So, wir
haben ein Parasit. Manscaped gönnt. Manscaped sagt, ey, ihr habt immer alle am Start. Und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Brief. Aber hier, Manscaped braucht uns eigentlich gar nicht. Weil hier, liebe Romantiker, nennt sie, wie ihr wollt. Knieschläger, Golden Nuggets, Schenkelklopfer und so weiter. Aber unsere Freunde von Manscaped bezeichnen sie als The Boys.
Aber Knieschläger kannst du ja nur du als mit Schlepphoden kannst du sie Knieschläger.
Also, was auch weiter geht's. Nicht jeder Mann hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Jeder Mann weiß, wie beängstigend es sein kann, sich unterhalb der Taille zu rasieren. Deshalb vertrauen wir Manscaped für alle unseren sensiblen Bereiche. Wir stellen euch die Lawnmower, wir stellen euch die Lawnmower-Familie vor. Den Lawnmower 3.0 Plus, den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ja, drei Trimmer, weil, nice. Patrick, man muss sich hocharbeiten. Hier ist die Erklärung von Manscaped. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit Skin-Safe-Technologie, Leute, dass ihr euch nicht verletzt, ja, einem LED-Scheinwerfer und der einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Natürlich sind die Babys wasserdicht, aber hier, für den Basistrim. Ich weiß nicht, ob wir zu persönlich jetzt gehen, aber mich würde interessieren, was macht Patrick eigentlich? Ist das ein Basistrim? Dann nimmt ihr den 3.0 und arbeitet euch bis zum 4.0 und 5.0 hoch, um das ultimative Pflegeerlebnis zu erhalten. Ja, und es ist ja definiert bei jeder anderen, also jede Person definiert es ja anders, ja, wie man sich die Hecke zurechtschneidet und welchen Trimmer man braucht. Deswegen
also, du redest dich um Kopf und Kragen. Also, Basistrim 3.0. Ist der Busch richtig zickig, zornig und pieksig?
Wenn du da kaum durchkommst, brauchst du erstmal den 3.0, den Basistrim, ey.
So, und für dann arbeitest du dich über den 4.0 für den 3-Tage-Bart bis zum Feintuning, bis zum 5.0 hoch. Oh, meine Güte. Geil, die Trimmer wäre natürlich, könnt ihr mitnehmen, Reiseetui ist dabei und sogar eine Reisesicherung, damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer
so am Flughafen auf dem
Laufband. Und du komische Blicke bekommst. Also, für euch Bromantiker extra, schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscaped schon vertrauen, damit eure, wie hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer gut geschäft und glänzend sind. So, erhaltet jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code BROMANCE großgeschrieben, BROMANCE auf manscaped.de. So, es geht doch nichts über einen kleinen Frühjahrsputz in der Hose. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Das kann ich mir vorstellen.
Ah, ich bin gespannt.
Aber hey.
Ich bin gespannt.
Weißt du, was wir auch noch nicht besprochen haben? Chicago hat zu Hause gegen die San Francisco 49ers gespielt. Und
du redest von einem Arbeitssieg. Da war Jimmy G am Start. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Wichtiges Spiel für Jimmy G. Kann er sein Team helfen zum Sieg? Kann er der alte Jimmy G werden? Und er sah verdammt gut aus. Effizient. 322 Yards durch die Luft, keine Touchdown, keine Interception, war aber eine Red Zone Waffe mit seinen Beinen, 2 Rushing Touchdowns.
Oh yeah.
Elijah Mitchell, 18 Carries, 137 Yards, 7,6 Yards pro Lauf. Du, Justin Fields auf der anderen Seite.
Debo.
Also, sag.
Ja, Debo Samuel dominiert, ey. Yards after Catch, unglaublich. Ein Screen Pass, 3. und 20. 83 Yards. Tschö mit Ö. Obwohl, nee, den haben sie ja noch an der 1-Yard-Line bekommen. An der 1-Yard-Line, ja. Aber, wow.
So, da hat er erstmal die ganzen Hater gesilenced ein bisschen. Jimmy G, würde ich sagen. Auch wenn es die Chicago Bears waren. Auf der anderen Seite, Matt Nagy war nicht dort wegen Covid. War auf dieser Liste. Oder hat er, keine Ahnung.
Um das zu sagen, wie Frankster Kovic.
Kovic, er sagt, ja. Und,
ja, Frankster sagt Kovic.
Und Justin Fields aber, wie gesagt, wurde viel mehr gesackt. Eine Interception, er war jetzt nicht so schlecht. Er war auch der Leading Rusher mit 10.
War nicht so schlecht, der ist für 103 Yards gelaufen.
Also, war jetzt, aber du merkst halt wieder, es muss Justin Fields, die Justin Fields Show sein, diese Offense, damit die ein Spiel gewinnen. Und das habe ich immer, da habe ich immer Bange, wenn es ein Rookie-Quarterback ist, der auch erst reingeschmissen wurde. Es war ja nicht, dass er geplant war, der Start. Wo ist denn, also Andy Dalton ist aber gesund, ne? Andy Dalton ist wieder gesund und ist jetzt einfach der Ersatz.
Der müsste doch wieder gesund sein.
Genau. Also, aber Chicago Bears, also da, Matt Schnaggy muss aufpassen. Der muss da noch ein paar Spiele gewinnen. Sonst, ich denke so oder so, egal ob die auch noch ein paar Spiele gewinnen und die gehen da irgendwie, 8-8 kannst du ja nicht mehr gehen. Ich würde, wenn die 8 und 9 gehen, denke ich trotzdem, dass Matt Nagy weg sein muss. Es ist nichts gegen ihn, aber es ist einfach Zeit, dass da...
Es ist nichts gegen ihn, aber er muss weg.
Es braucht einfach was anderes. Es braucht eine Abwechslung in Chicago. Und
es braucht einen Receiver. Allen Robinson, 3 für 21, es kann es auch noch nicht richten. Aber wie dem auch sei, komm, es gibt ja noch ein Team, bei dem nicht viel lief, außer die Nase. Die Rams waren zu Gast bei den Houston Texans. Das Spiel ging 38-22 aus. Wo man sagt, das klingt ja gar nicht so schlimm, aber im dritten Quarter stand es 38-0 und dann wurde nicht Gas rausgenommen. Da haben wir gedacht, okay, komm, lass stecken den Fuchs.
Trash-Time. Ersatz-Quarterback kam auch rein von den Rams. Das ist schon, wenn du jetzt gerade gegen die Texans spielst, das ist schon so ein bisschen, wie sagt man das, wenn im College so ein Alabama gegen irgendwie so ein Division 1 AA spielt, was verrückt ist in der NFL, dass man sowas sagt. Aber irgendwie, da ist echt, in Houston ist der
Boom. Übrigens, John Wolford heißt der Quarterback, der das letzte letzte Viertel komplett gespielt hat. So, und da haben sie dann auch 22 Dinger noch bekommen, aber das ist auch egal. So, auf NFL.com stand schnippisch: Rams enjoy Pseudo-Bye-Week in Houston. Oh, Matthew Stafford, 305 Yards. Bitte. 3 Touchdowns geworfen, natürlich wieder. Cooper Kupp, 7 für 115. Ey, es ist krank. Es ist krank. Also,
ich weiß nicht, dazu braucht man gar nicht viel sagen, bin ich ganz ehrlich. Was haben wir da? Die Rams sind very nice. Matthew Stafford, very nice in dieser Offense. Ich freue mich. Ich freue mich für Matthew Stafford, dass er da diese Chance nochmal bekommen hat. Ein Tipp. Pass auf, Patrick. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe das in meiner Story geteilt. Weil ich gerade Rams, Detroit Lions. Splash Bruder heißt der Kollege auf TikTok und Instagram. Und der macht jetzt immer.
Splash Bruder?
Ja, ist ein Berliner, auch ein ehemaliger Footballspieler. Und der macht so dieses Bad Lip Syncing, ne? Aber der macht das so, der kommentiert das mit. Ich weiß gar nicht, wie dieser Klänzer. Der redet einfach über so Fußballszenen und auch jetzt fängt er an mit NFL-Szenen und ich lache mich jedes Mal tot. Und er hat da mit Matthew Stafford ein Ding gemacht. Wie er sozusagen mit den Ex-Teammates von den Lions spricht. Und Leute, zieht es euch rein. Ich glaube, das ist noch bei mir in der Instagram-Story. Todeslustig. Ja, es ist noch da drin. Warte, ich muss mal kurz einmal abspielen. Pass auf. So hört sich das an. Warte. Ah, natürlich.
Nee. Ja, super. Hast Kabel nicht drin, ne?
Nee, es geht gerade, weil ich meine Kopfhörer drin habe. Ah. Das springt rüber. Aber das erste Bild, einfach Detroit steht da und dann mit Matthew Stafford, da sagt er einfach: Ey, ich höre, eure Franchise ist Müll, ja?
Oh Mann.
Leute, zieht es euch rein. Es ist todeslustig.
Kann ich nochmal, ich will nochmal was Positives über die Texans sagen. Davis Mills. Für einen Rookie-Quarterback, der nicht so ein High-Profile-Quarterback war, macht er es echt gut. 29 von 38, war auf der Flucht. Leonard Floyd hat ihn, glaube ich, anderthalb Mal erwischt oder zweimal erwischt. Aaron Donald ist ein-, zweimal über ihn rübergerutscht. Trotzdem 2 Touchdowns, 1 Interception. Am Ende hat er noch ein bisschen abliefern können. Ja, ich weiß, war Trash-Time. Aber für einen Rookie-Quarterback, der nicht High-Profile ist, ist das schon gar nicht schlecht mit dem Supporting Cast. Laufspiel war nicht existent, 44 Yards. Insofern, der Einzige, der ein bisschen Lichtblick war, war Brandon Cooks. Ansonsten dominieren Stafford und Cooper Kupp für 3 Viertel mal kurz. Und dann war es ein easy peasy Halloween Sonntag.
Es war ein geiles Halloween Sonntag. Ich muss sagen, hat Spaß gemacht gestern. Das ganze Wochenende. Danke an euch da draußen. Danke. Warte mal, ich hab dich hier zugemacht. Ich war gerade so, wo bist denn du? Ich danke dir, Patrick. Es war ein wunderschönes Wochenende. Ich danke Maxirke Lackschuh. Ich danke Icke. Jeder hatte gute Laune. Hat Spaß gemacht. Und jetzt, somit beenden wir hoffentlich auch eine angenehme Hangover-Folge. Ich fand sie auch gut. Ich hoffe, alles hat geklappt. Das werden wir gleich sehen, wenn wir...
Kabel war drin.
Kabel ist...
Wir werden es gleich
ist drin. Aber wir werden es immer erst im Nachhinein, wenn man Stopp drückt und ich will diese Tonspur übereinander legen, dann werden wir sehen. Das ist der wahre Test. Also...
Ich glaube, wir haben es geschafft.
Habt eine schöne Woche. Pass auf, wir haben ein paar neue Sachen für unseren Football Bromance Twitch-Kanal. Dienstags wird jetzt um 19 Uhr immer die Märchenstunde gehen mit Kessie Milabali. Er wird sich einfach mit euch... da draußen einfach ein bisschen hinsetzen, einfach Spaß haben. Mittwoch wieder 20.15 Uhr, Primetime Football. Donnerstag wird wieder eine Runde Madden gezockt.
Donnerstag komme ich und hau dich weg in Madden.
Du spielst mir endlich, gebe ich in Madden. Ich habe Sebastian Silver Gomez letzte Woche zweimal weggeklatscht. Zweimal auf
der PS5
und er dachte, er wäre gut. Ich habe ihn richtig gegeben.
Ja gut, dann sknetze ich dich weg. Aber ganz wichtig, Mittwochabend Primetime Football 2015 live. Seid doch mal dabei. Was ist mit euch? Warum seid ihr denn nicht da? So, das war's jetzt in der Eigenwerbung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Seid nett zueinander bitte in Social Media. Lasst den Hass, der führt zu nichts. Wie Oma Heidi sagt, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, halt's Maul. So, in diesem Sinne wurde euch dieser Podcast präsentiert von Chio. Herr Werner, noch irgendwelche letzte Worte?
Chio, bitte.